SWR 2 Forum.
Schandfleck im Sozialstaat. Was hilft gegen Kinderarmut in Deutschland? Am Mikrofon Silke Arning. Nach der Statistik gilt jedes fünfte Kind in Deutschland als arm oder von Armut bedroht. Mit dem Starke Familiengesetz will die Bundesregierung Eltern und Alleinerziehende entlasten, deren Kinder bisher vor allem den Verzicht lernen mussten. Seit Juli dieses Jahres gibt es kostenloses Mittagessen in Kita und Schule, einen Zuschuss für den Sport- oder Musikverein und Unterstützung für die Nachhilfe. Aber sorgt das tatsächlich für mehr Chancengleichheit und Bildungserfolg? Führt mehr Geld vom Staat womöglich zu Fehlanreizen und dauerhafter Abhängigkeit? Und welche Maßnahmen wären nötig, die das Problem der Kinderarmut an der Wurzel bekämpfen? Darüber diskutieren heute im SWR2-Forum Professor Dr. Christoph Butterwegge, Armutsforscher und Politikwissenschaftler an der Universität Köln. Gerade ist im Papyrossa Verlag sein neues Buch zum Thema Armut erschienen. Dekan Ralf Hartmann, er ist Leiter der Kindervesperkirche der Evangelischen Kirche in Mannheim, und Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands Berlin. Herr Schneider, der Paritätische Gesamtverband, der hat ja erst vor kurzem eine Studie vorgestellt, nach der Kinder aus armen Familien immer ärmer werden. Und wie gesagt, jedes fünfte Kind wächst bei uns mittlerweile in Armut auf. Das Ergebnis, denke ich, hat Sie sicher nicht überrascht. Wie geht es Ihnen denn damit, dass Sie jedes Jahr mehr oder weniger die gleichen schlechten Nachrichten verkünden müssen?
Das macht mich jedes Jahr eigentlich zorniger und saurer. Es ist ja in der Tat so. Seit Jahrzehnten müssen wir immer die gleichen Ergebnisse vortragen. Es sind alleinerziehende Haushalte, die besonders unter Armut leiden, besonders von Armut betroffen sind, kinderreiche Familien, die besonders betroffen sind. Wir wissen eigentlich auch, was zu tun wäre, und es passiert nichts. Und das ist etwas, was mich eigentlich von Jahr zu Jahr immer zorniger macht. Und ja, und man fragt sich immer, wo bleibt eigentlich der große Wurf endlich mal? Wenn doch alle sagen, wir müssen was tun, warum um Himmels Willen tut keiner wirklich was? Das ist das, was wirklich frustrieren kann.
Jemand, der was tut, sind Sie, Herr Hartmann. Seit 11 Jahren gibt es die Kindervesperkirche in Mannheim. Anfang Dezember geht es ja wieder los, und dann können die Kinder jeden Tag bei Ihnen vorbeischauen, 2 Wochen lang zwischen 11 und 15 Uhr. Kommen da eigentlich immer die gleichen Gesichter, oder woher wissen die Kinder auch von der Kindervesperkirche?
Na, wir laden zur Kindervesperkirche keine einzelnen Kinder ein, weil wir wollen vermeiden, dass Kinder stigmatisiert werden. Wir laden Schulklassen ein, aus Brennpunktschulen überwiegend. Die Kinder kommen also klassenweise zu uns, und das hat damit zu tun, dass mit der Armut gerade auch bei Kindern sehr oft eine große Scham einhergeht. Und das merken wir ja ganz stark in den Gesprächen, im Umgang. Und das ist auch der Grund, warum man die Kinderarmut ja nicht so richtig sieht. Weil Armut versteckt sich. Die Armut sieht man nicht, wenn man durch die Stadt läuft. Und das ist auch ein Grund, warum es dann Einzelnen oft schwerfällt, Angebote wahrzunehmen, weil man sich da ja outen würde, dass man arm ist, und das will man nicht.
Jetzt ist Kinderarmut, Herr Professor Butterwegge, ein Dauerzustand. Wir haben es gerade schon von Herrn Schneider gehört, im Sozialstaat Deutschland. Alle sagen, das sei eine Schande. Das Problem ist seit langem bekannt. Auch wenn es jetzt etwas hart klingt, ist es der Politik letztlich egal?
Na, egal will ich nicht sagen, aber man macht eine Regierungspolitik, die dieses Problem teilweise verschärft. Wenn ich daran denke, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird, statt ihn zum Beispiel umzuwidmen zur Bekämpfung der Kinderarmut, dann stecken dahinter natürlich auch mächtige ökonomische Interessen. Und es ist eigentlich auch kein Dauerzustand, die Kinderarmut, sondern 1960 befand sich nur jedes 75. Kind in der Sozialhilfe. Heute sind es, wenn man Sozialgeld, also Hartz IV, als Vergleichsmaßstab nimmt, jedes 6., 7. Kind. Und dazwischen liegen eben fast 50 Jahre, wo auf der einen Seite der Sozialstaat um- und abgebaut worden ist, also die Schutzmaßnahmen auch für Familien verringert worden sind. Und auf der anderen Seite ist der Arbeitsmarkt dereguliert worden, also ein breiter Niedriglohnsektor geschaffen worden, der natürlich das Haupteinfallstor ist für heutige Familien, Kinder und spätere Altersarmut. Und das hat man bewusst gemacht. Gerhard Schröder hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2005 sich und seine rot-grüne Koalition dafür gelobt, dass sie, jetzt kommt das wörtliche Zitat, einen der besten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen hätten.
Also da sind verschiedene Entwicklungen, die parallel gelaufen sind, die dazu geführt haben, dass immer mehr Kinder sich heute in Armut befinden, in armen Verhältnissen aufwachsen. Es gibt durchaus Anstrengungen des Staates, diese Not zu lindern, eben das starke Familiengesetz oder auch das Teilhabe- und Bildungspaket. Warum funktioniert das nicht so? Herr Schneider, Sie haben ja festgestellt, der Paritätische Gesamtverband hat eine Studie erstellt, dass das Geld auch nicht ankommt.
Naja, dieses starke Familiengesetz hat als einziges starkes wahrscheinlich seinen Titel. Was da gemacht wurde, sind im Wesentlichen wirklich Kleinigkeiten und Placebos. Man stelle sich vor, da geht im fünftreichsten Land der Welt die Familienministerin, erklärt, jetzt könnten endlich alle armen Kinder in der Schule was zu essen bekommen. Sie erklärt, jetzt könnten endlich alle armen Kinder einen Schulbus benutzen, um zur Schule zu kommen. Man kommt sich vor, als sei man in einem Entwicklungsland, wenn man sowas hört. Das heißt, hier werden Selbstverständlichkeiten getan und mehr nicht. Dieses sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Bei den Teilhabeleistungen geht es im Wesentlichen um Gutscheine, bisher 10 Euro, demnächst 15 Euro. Damit ein Kind, und jetzt kommt's, beispielsweise Klavierunterricht nehmen kann, also für 15 Euro im Monat, das kann nicht klappen. Damit ein Kind im Fußball- oder Handballverein mitmachen kann, das kann nicht klappen. Da kann man gerade mal den Beitrag bezahlen, wenn es an die teuren Sportsachen geht, wenn es an die Ausflüge geht und so weiter, ist schon wieder Schluss. Und das ist der Hauptgrund, auch die Bürokratie, wie häufig gesagt wird, aber der Hauptgrund, warum diese Leistung nicht in Anspruch genommen wird, ist die Tatsache, dass die Eltern nicht zuzahlen können. Die haben nichts und dann kann man es auch nicht machen. Sie müssen sich das vorstellen wie diese Preisausschreiben, wo man gelegentlich dann Wochenende sehr schnell gewinnen kann in irgendeinem Nobelhotel und dann kriegt man das Kleingedruckte, was man alles zuzahlen müsste und dann lässt man es doch. So ähnlich ist das mit diesem Teilhabepaket.
Und es gibt ja auch nicht das Geld direkt aufs Konto, sondern Sie haben eben von Gutscheinen gesprochen.
Es gibt sehr unterschiedliche Wege. Es gibt Gutscheine, das ist der hauptsächliche Weg. So war das auch mal geplant von Frau von der Leyen, als sie das einführte. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass in den Kommunen praktisch ein Antrag auf alles gestellt werden kann. Und es gibt seit neuestem auch die Möglichkeit, dass Bargeld überwiesen wird, 15 Euro, aber wie viel Kommunen davon tatsächlich Gebrauch machen werden, das steht dahin. Also da bleibt abzuwarten, das ist wie ein Flickenteppich. Jede Kommune setzt im Wesentlichen dieses Bildungs- und Teilhabepaket anders um. Und deswegen unterm Strich gerade mal 15% aller Kinder, die einen Anspruch hätten auf diese Teilhabeleistung, nehmen das auch wirklich in Anspruch. Dieses Gesetz verpufft und ich gehe sogar so weit zu sagen, es ist nicht allen unlieb, denn man spart damit sehr viel Geld.
Auf der anderen Seite, 85% nehmen es gar nicht erst in Anspruch. Warum eigentlich nicht? Nur weil sie Angst vor Stigmatisierung haben, wie es eben auch der Herr Hartmann geschildert hat. In der Kinderfestbarkirche kommen ja viele Kinder, die offensichtlich auch Probleme haben, so ihren Alltag zu meistern. Das wird dort sichtbar.
Ja, also Stigmatisierung ist wahrscheinlich das eine Thema. Aber wenn wir über Kinderarmut sprechen, dann sprechen wir immer auch über die Familien und über die familiäre Situation, in der die Kinder aufwachsen. Das ist in Mannheim wirklich signifikant. Wenn man sich den Sozialatlas anguckt, dann sind die kinderreichen Stadtteile, sind auch die sozial schwächsten Stadtteile, die wir in Mannheim haben. Also das ist einfach eklatant, wie sich da der Zusammenhang zwischen Kinderreichtum und Armut aufdrängt. Und wenn man dann über die Situation der Familien, wenn man sich da mal hinguckt, das ist einfach komplex. Da gibt es mit Sicherheit Familien oder Alleinerziehende, denen wäre geholfen, wenn sie einfach mehr Geld in der Tasche hätten, weil sie sehr gut für ihre Kinder sorgen können, auch ein großes Interesse haben, dass ihre Kinder eine gute Bildung bekommen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch viele Familien, die sehr viele eigene Probleme haben, Eltern, die selbst Schwierigkeiten haben, ihr eigenes Leben zu gestalten und zurechtzukommen. Oft Biografien, die schon in der zweiten oder dritten Generation von Sozialhilfe leben und es eigentlich gar nicht anders kennen. Und da ist dann die Frage, wie das dann ankommt mit der Bürokratie, mit der Antragstellung und so weiter. Und da verpuffen diese Maßnahmen auch, weil diese Eltern in aller Regel überhaupt gar nicht in der Lage sind, die Wege zu gehen, sich zu informieren. Wir stellen ja auch fest, dass arme Kinder auch oft gar nicht aus ihrem Quartier rauskommen. Es gibt in Mannheim Kinder, die sind 13, 14 Jahre alt, wohnen in einem Stadtteil, in einem Vorort und die waren noch nie in der Stadt gewesen. Und deswegen bin ich da auch sehr skeptisch mit diesen Teilhabepaketmaßnahmen. Da braucht man eine gewisse Stabilität und gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten, um an das Geld zu kommen. Das haben manche, aber die meisten würde ich sagen eher nicht.
Also die, was Herr Hartmann schildert, finde ich, verweist darauf, dass eigentlich ein anderer Ansatz nötig wäre, nämlich die soziale Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur zu verbessern. Also wenn zum Beispiel alle Kinder in der Kita oder in einer Ganztagsschule entsprechend verpflegt würden, nicht erst auf einen Antrag hin, wie beim Bildungs- und Teilhabepaket, sondern als Normalität, wie in den skandinavischen Ländern, dann gäbe es dieses Problem nicht, dass die Kinder zum Teil, solange das noch so war und 1 Euro zugezahlt werden musste bis zum Sommer dieses Jahres, dass da Kinder abgemeldet wurden vom Essen. Und wenn man stattdessen in einem so reichen Land wie der Bundesrepublik diese Infrastruktur ausbauen würde, auch zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu nutzen, dann kämen natürlich die Kinder und Jugendlichen auch mal aus ihrem Quartier besser heraus, als wenn sie sich überlegen müssten, kaufe ich mir ein teures Ticket. Also man könnte sehr viel mehr tun, wenn man nicht so stark auf dieses Prinzip setzen würde, bloß nicht den Betroffenen Geld geben. Frau von der Leyen, die ja schon angesprochen worden ist, die hat eben damals den Familien unterstellt, dass sie das Geld fehlinvestieren würden, also missbräuchlich in Anspruch nehmen. Also der Flachmann oder der Flachbildschirm, wurde gesagt, ist für die Väter wichtiger, als das Geld für die eigenen Kinder auszugeben. Alle Untersuchungsergebnisse, die es darüber gibt, sagen genau das Gegenteil. Also die Familien tun alles, ziehen sich bis aufs letzte Hemd selbst aus, um den Kindern überhaupt nicht zu verdeutlichen, dass die Familie arm ist. Das heißt, das ist zumindest die Regel. Also ein paar schwarze Schafe gibt es überall. Aber dieses Misstrauen der Gesellschaft und der etablierten Parteien gegenüber den Familien ist für mich signifikant. Und wenn man so ein Misstrauen hat, dann wird man natürlich auch den Geldbeutel zusammenhalten. Und wenn man das macht, dann bedeutet das natürlich letztendlich auch wieder, dass man nicht die Möglichkeit hat, die Situation der Familien zu verbessern.
Ich würde gerne noch mal die Rolle der Eltern hinterfragen wollen. Sie haben ja auch eben gesagt, Herr Butterwege, da gibt es diese Versorgungsleistung. Warum nicht das in die Schule verlegen? Warum dort nicht das Paket schnüren? Aber ist es nicht eine Aufgabe der Eltern, den Kindern morgens ein Frühstück zu machen? Und kann man ihnen nicht auch zumuten, einen Antrag zu stellen? Sie haben, das Stichwort Bürokratie ist ja auch gefallen. Es sind ja immerhin Steuergelder, Solidarleistungen der Gesellschaft, die ja aufgewendet werden. Also kann man doch diese Ansprüche eigentlich auch an die Eltern stellen?
Na, beim Bildungs- und Teilhabepaket, da ging es um 5 oder 6 Anträge, die zu stellen waren. Und das ist natürlich etwas, was auch Menschen, die vielleicht vom Bildungsstand her nicht so mithalten können, leicht überfordert. Und ich finde dieses Misstrauen den Familien gegenüber eben falsch. Ich finde nicht, dass es da um Fehlanreize geht, sondern ich finde, dass man zunächst mal davon ausgehen muss, dass einfach die materiellen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Natürlich kann man sagen, ja, warum machen die denn den Kindern kein Pausenbrot? Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe selber 2 kleine Kinder, die Familie ist nun überhaupt nicht arm. Aber was da für ein Familienstress herrscht morgens, ich finde, da muss man auch ein bisschen empathisch sein gegenüber den Betroffenen von Armut. Also, dass ein Armer ganz andere Probleme hat, auch eine andere Denke, dass der überfordert ist viel eher, als dass Familien sind, die in materiellen Wohlstand leben. Das muss man sich doch klar machen können. Und dass wir verpflichtet sind, diese Unterstützung zu geben.
Also ich möchte den Kollegen Butterweger an der Stelle ganz klar unterstützen. Wenn man Kindern helfen will, und darum soll es doch jetzt gerade gehen, wie können wir Kindern in armen Familien helfen? Wie kann man den Familien helfen? Dann darf man keine zusätzlichen Hürden aufbauen. Und also jeder Antrag, und der vielleicht dann auch nur in deutscher Sprache vorliegt, wo die Eltern vielleicht kaum Deutsch sprechen, ist erstmal eine zusätzliche und das Schlimme ist eine überflüssige Hürde. Und das betrifft ja nicht nur arme Menschen. Also ich kenne genug, mich eingeschlossen, die jedes Mal eine Krise kriegen, wenn sie eine Steuererklärung ausführen sollen. Weil es einfach nicht so mein Metier und das, also sowas liegt mir nicht. Und so geht es sehr vielen Menschen. Das sind, das weiß auch jeder, sind überflüssige Hürden. Dieses ganze Teilhabe- und Bildungspaket, ich denke, Herr Hartmann hat das auch sehr schön beschrieben, gehört eigentlich völlig anders aufgesetzt, ohne Anträge. Wir müssen dorthin gehen, wo die Kinder sind. Wir dürfen nicht warten, bis da irgendjemand mit einem Antrag um die Ecke kommt. Also diese ganze Denke ist völlig falsch und das Ganze krankt schon am Ansatz. Kinder, auch Kinder arbeitsloser Eltern, sind keine kleinen Arbeitslosen und haben deshalb im Jobcenter überhaupt nichts verloren. Und deswegen ist das Ganze auch völlig falsch aufgesetzt. Also man müsste hier wirklich wenn man für die Kinder was erreichen will, eine Totalreform durchziehen. Mit Kleinigkeiten ist es bei diesen vermurksten Gesetzen nicht mehr getan.
Herr Hartmann, Sie haben auch eben das schon angesprochen, dass sich diese Armut vererbt. Also Kinder aus armen Familien haben ein hohes Risiko, selbst später mal Hartz IV zu beziehen. Woran liegt das eigentlich?
Na, das sieht man ja schon daran, wenn Sie mal in die Schulen gehen und dann in der dritten oder vierten Klasse die Fahrradprüfung ansteht. Und es gibt eben Kinder, die können nicht Fahrrad fahren, weil sie bisher noch keins geschenkt bekommen haben zu Ostern, zum dritten Geburtstag wie die anderen. Wenn Sie sich angucken, wenn es dann in den Schwimmunterricht geht, da haben die einen, die haben ab dem dritten Monat, waren die schon beim Baby schwimmen und haben da alles bekommen. Und die anderen, die können nicht schwimmen, weil sie eben das Geld nicht aufbringen konnten, ins Schwimmbad zu gehen oder sich die Badehose zu kaufen und so weiter. Wir merken in unserem Kinderkaufhaus, was wir haben, dass es ganz wichtig ist, auch so kleine Geschenke zu haben, weil die Kinder Schwierigkeiten haben, sich auf den Kindergeburtstag einladen zu lassen, wenn sie nicht das Geld haben, ein entsprechendes Geschenk mitzubringen oder in den Sportverein zu gehen. Das ist ja nicht nur der Beitrag für den Verein, man braucht ja auch immer die Fußballschuhe und was es da halt einfach braucht, damit man so aussieht wie die anderen auch. Und ich habe auch den Eindruck, dass das auch was mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Wenn ich in einer Welt aufwachse, die so konsumgetrieben ist und wenn ich den Fernseher anmache, die schönsten Dinge gezeigt werden und die wunderbarsten Welten mir vorgeführt werden und ich gehöre da einfach nicht dazu, ich habe da keine Chance, da hinzukommen, dann frage ich mich schon erstmal, was das mit so einer Kinderseele macht, wenn man so den Eindruck hat, hier findet eine Welt statt, in der ich nicht vorgesehen bin und in der ich anscheinend nicht willkommen bin.
Herr Hartmann hat das ja also wirklich sehr plastisch beschrieben. Also was mir das besonders vor Augen geführt hat, was Kinderarmut bedeutet, war, als eine Mutter, die im Hartz-IV-Bezug sich befand, in einem Interview zu dem Thema gesagt hat, sie freue sich jedes Mal, wenn ihr Kind nicht zu einem Kindergeburtstag eingeladen werde. Und zwar, weil sie eben nicht das Geld für Geschenke hat und fürchtet, sie muss auch eine Gegeneinladung zu einem Kindergeburtstag aussprechen. Ich meine, was gibt es denn Schlimmeres, als in einem so reichen Land wie dem unseren, sich zu wünschen, dass das eigene Kind möglichst wenig Freundschaften und soziale Kontakte hat, damit es nicht zu einem Kindergeburtstag eingeladen wird. Und bei den Kinderfahrrädern, die Herr Hartmann angesprochen hat, muss man sehen, in Hartz IV, und das ist eben der falsche Ansatz, von dem Herr Schneider gesprochen hat, für das Kinderfahrrad soll der Hartz IV-Bezieher selber ansparen. Also die Familie soll jeden Monat, was weiß ich, 1,07 Euro zurücklegen für die Anschaffung eines, spätere Anschaffung eines Kinderfahrrades. Keine arme Familie macht das so und legt Geld zurück. Die Armen leben von der Hand in den Mund. Und deswegen ist diese Idee, zu pauschalieren und zu glauben, dass auf diese Art und Weise die Armen schon in unserer Konsum- und Wohlstandsgesellschaft mithalten können und normal leben können, eine Fiktion. Deswegen finde ich auch, muss der Ansatz eben ein anderer sein. Es muss dafür gesorgt werden, dass möglichst viel auch in Kitas und in Schulen an Ausrüstung vorhanden ist. Wenn ich immer sehe, bei den eigenen Kindern, wofür alles da gespendet werden muss, also statt dass der Staat das zur Verfügung stellt. Die Schulklassen müssen von den Eltern selber gestrichen werden, weil der Staat nicht mehr das Geld hat, um die Schulen instand zu halten. Die Toiletten, da muss Toilettengeld mitgebracht werden. Das ist doch verrückt. Kopiergeld muss meine Tochter mitbringen. Also das ist der Kern des Problems. Der Kern des Problems ist, dass man für die Armen wenig übrig hat und alles Geld sozusagen konzentriert im privaten Bereich und da konzentriert sich dann natürlich der Reichtum, das Vermögen konzentriert sich bei wenigen und die anderen müssen sehen, wie sie über die Runden kommen.
SWR 2 Forum, Schandfleck im Sozialstaat. Was hilft gegen Kinderarmut? Darüber diskutieren heute Christoph Butterwegge. Er ist Armutsforscher und Politikwissenschaftler an der Universität Köln. Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands und Dekan Ralf Hartmann von der Evangelischen Kirche in Mannheim. Er leitet dort die Kindervesperkirche. Herr Hartmann, Sie haben schon ein bisschen erzählt, was Kinderarmut in Deutschland bedeutet, welches Gesicht sie hat. Können Sie uns noch ein bisschen erzählen über die Befindlichkeiten der Kinder und auch der Jugendlichen? Ich denke mal, das unterscheidet sich auch. Also mit welchen Ängsten wachsen die auf, mit welchen Befürchtungen auch?
Na, die Kinder kriegen das natürlich schon mit, dass es knapp ist, dass es hier und dort nicht reicht. Es gibt Kinder, die haben Hunger. Ja, das merken wir in der Kindervesperkirche, dass wirklich Kinder mit Hunger durch die Welt laufen. Ich kann mich erinnern, dass mir meine Lehrerin erzählt hat, dass morgens sie eine Mutter angerufen hat, ihr Kind kann nicht zur Schule kommen, weil der zweite Schuh nicht gefunden wurde. Ich fürchte, dass sich die Kinder daran gewöhnen. Und ich fürchte deshalb, dass die Kinder da jetzt nicht ständig mit dem Gefühl rumlaufen, ich habe einen Mangel, sondern dass das so ein Grundgefühl wird, dass ich einfach hier in dieser Welt nicht so mitmachen kann wie andere auch.
Ist das so eine Art? Das ist, glaube ich, das Schlimme. Das erleben wir auch ganz stark in unserer Arbeit, dieses Grundgefühl. Wenn in einer Familie permanent existenzielle Not ist, und es ist existenzielle Not, wenn beispielsweise eine alleinerziehende Mutter nicht weiß, wie sie über den Monat kommen soll, wenn am 20. einfach Ebbe in der Kasse ist. Das macht sich im Klima in der Familie fest. Diese Angst, die sich da breit macht, diese Ängstlichkeit, dieser Frust, auch der Frust, der sich einstellt, wenn man Arbeit sucht und immer nur befristete Beschäftigung findet, schlecht bezahlt, dann wieder auf der Straße sitzt. Das legt sich im Klima wieder in der Familie. Und ich sag mal, ein Kind, wie soll ein Kind da Optimismus entwickeln? Wie soll es da die Kraft entwickeln, sie braucht, um Zukunft zu meistern? Wie soll es da Lebensmut entwickeln? Das ist ein Riesenproblem. Und wenn man sagt, Armut in Anführungsstriche kann sich vererben, dann hängt das ganz stark damit zusammen. Kinder brauchen ja viel Glück und müssen glücklich sein, um tatsächlich sich entwickeln zu können. Und wenn man nur Angst hat, wenn nur Mangel da ist, wenn nur Geld fehlt, dann ist es schwierig, glücklich zu sein.
Also da ist auch vielleicht so eine Art Resignation zu spüren, nach dem Motto, also ich habe ja ohnehin keine Chance, aus diesen Verhältnissen herauszukommen.
Das ist das. Interessant ist ja, es wird ja immer gesagt, ich kenne das hier aus Berlin, Diskussionen, an den Hauptschulen würden die Kinder keine Leistungsbereitschaft mehr zeigen, die kämen nicht zum Unterricht, die würden ihre Hausaufgaben nicht machen und so weiter und so weiter. Und ich muss sagen, das stimmt ja auch zu teilen, je nachdem, an welcher Schule man sich umschaut. Aber das sind die gleichen Jugendlichen, die man dann Nachmittag auf dem Bolzplatz erlebt oder im Fußballverein und die unheimlich Leistung zeigen, die wie die Irren immer die gleichen Spielzüge üben, die gleichen Flanken schlagen, die ein Extra-Training einlegen, die plötzlich unheimlich motiviert sind, einfach deshalb, weil sie Erfolg haben auf dem Fußballplatz, weil sie Anerkennung finden, weil sie wissen, am Sonntag, wenn ich das große Tor mache, dann werde ich bejubelt und manche hoffen auch vielleicht eine kleine Profikarriere mal einschlagen zu können. Und da sieht man, wie wichtig es ist, dass man den Kindern auch und den Jugendlichen realistische Chancen gibt, was zu werden. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, welche Leistungsbereitschaften wir auf unseren Hauptschulen hätten, wenn wir allen Hauptschülerinnen und Hauptschülern sagen würden, wer hier eine gute Zensur hinlegt am Ende, der kriegt auch eine Lehrstelle garantiert. Dann wäre die Leistungsbereitschaft da. Wenn die Kinder und Jugendlichen aber miterleben, ich kann mich ja anstrengen, wie ich will, das wird doch höchstwahrscheinlich sowieso nicht. Das sehe ich doch an meinen Eltern, das sehe ich an meinen Nachbarn, das sehe ich an meinem Cousin, der schon 100 Bewerbungen geschrieben hat und kommen alle nicht wieder und kriegt auch keinen Termin, dann lässt die Leistungsbereitschaft nach. Wir müssen Kindern und Jugendlichen Perspektiven bieten. Das ist Erziehung.
Und ich würde gerne nochmal nachfragen, wo gibt es denn Fehlanreize? Wir haben eben schon mal gehört, diese Haltung wird ein bisschen provoziert. Es lohnt sich nicht, mich anzustrengen, mich aus dieser Situation herauszuarbeiten, weil ich eben sehe, mit den Bewerbungen klappt es sowieso nicht, ich kriege keinen Job und so. Wo gibt es denn noch ähnliche Fehlanreize im System?
Also diese Fehlanreize, von denen sprechen, sind ja die Frustmomente, die man Menschen zumutet. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass die meisten, aus unserer Erfahrung, die meisten Langzeitarbeitslosen, auch die, die im Hartz-IV-Bezug sind, ja arbeiten wollen, aber stattdessen häufig von einer sogenannten Bildungsmaßnahme in die nächsten getrieben werden, nicht wissen, wo das hinführen soll, anstatt dass man ihnen endlich Arbeit gibt. Das ist zum Beispiel ein solcher Frustmoment, der geschaffen wird. Wir sagen, wenn alle, die arbeiten wollen, auch einen Arbeitsplatz bekommen würden, beispielsweise im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, wenn es der erste Arbeitsmarkt nicht bietet, dann hätte man unheimlich viel auch für die Kinder geschaffen. Dann würden die Kinder sehen, guckt an, arbeiten geht, arbeiten lohnt sich. Und wenn es dann auch vernünftig bezahlt wird, nämlich tariflich und so, dass man über die Runden kommt, dass man sich von Hartz IV auch unabhängig machen kann. Wenn also der Mindestlohn vor allen Dingen und der Familienlastenausgleich so gestaltet werden, dass sich Arbeit dann auch auf jeden Fall lohnt. Das wären genau die Anreize, die wir als Gesellschaft schaffen müssten. Dann wäre schon viel von dem erledigt, was Christoph Butterwege zu Recht beklagt. Darum geht's. Wir müssen Perspektiven schaffen, Anreizen schaffen. Wir müssen Systeme so zu gestalten, dass Menschen tatsächlich eine Chance haben, aus Armut herauszukommen. Sonst nützt das ganze System nicht, sonst schaffen wir Frust.
Es gibt ja auch viele Leute, die kein Hartz IV beantragen, obwohl sie armutsgefährdet sind und auch immer jeden Cent umdrehen müssen. Mhm. Woran liegt das?
Ja, das hat ganz viele Gründe. Sie wissen nicht, dass sie berechtigt wären. Sie wissen vielleicht nicht, wie sie entsprechend das beantragen müssen. Das Antragsverfahren ist sehr, sehr kompliziert, wenn man 16 Seiten Antrag ausfüllen muss. Man schämt sich auch, zum Grundsicherungsamt zu gehen, zum Jobcenter. Man ist zu stolz, um vom Staat Geld anzunehmen und versucht lieber, so über die Runden zu kommen. Das führt natürlich aber auch für Kinder, über die wir ja hauptsächlich sprechen, dazu, dass in der Familie ganz, ganz wenig Geld da ist und dass vieles man sich nicht leisten kann von dem, was für andere Kinder normal ist. Und Kinder vergleichen sich viel. Also ich denke jetzt an Jens Spahn, der sagt, bei uns gibt es gar keine Armut, wer Hartz IV bezieht, ist nicht arm und bei uns würde auch keiner hungern, wenn es die Lebensmitteltafel nicht gäbe. Das ist eine völlige Ignoranz dem Schicksal von Millionen Menschen gegenüber.
Also ich möchte an einer Zahl verdeutlichen, was Christoph Butterwege sagt und wie dramatisch die Situation tatsächlich ist. Bei dem untersten Zehntel, also den ärmsten tatsächlich, haben wir festgestellt, dass die monatlichen Ausgaben im Schnitt 1650 Euro betragen bei Familien mit einem Kind. Die Einnahmen betragen aber nur 1510 Euro. Das heißt, im Schnitt werden jeden Monat 140 Euro Schulden bei den armen Familien gemacht. Das sind Ratenverträge. Das sind Schulden, die man macht, auch beim Jobcenter selber, weil hier ein Vorschuss auf irgendeine Anschaffung geleistet wird. Das heißt, diese armen Familien haben nicht nur nicht genug, diese armen Familien überschulden sich auf Dauer permanent, um überhaupt noch klarzukommen im Durchschnitt. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Dramatisches, in das diese Familien da gerade reinschlittern.
Jetzt können wir ja noch sagen, jetzt gibt es ja die berühmten Tafelläden, Sie haben es ja schon angesprochen, oder die Sozialkaufhäuser oder eben auch die Kinderfestbarkirche, die ja auch begleitend noch Unterstützung anbieten. Dann müsste man im Prinzip sagen, Herr Hartmann, die Kinderfestbarkirche als zweiwöchiges Projekt ist eigentlich nicht genug. Man müsste es verstetigen, oder?
Das wird auch verstetigt. Es findet dann jeden Mittwoch in einer kleineren Form stadtteilbezogen statt. Aber die Kinderfestbarkirche hat eigentlich auch die Perspektive, dass man auf Armut aufmerksam machen will. Und vorhin wurde gesagt, über den Zorn gesprochen, dass man hier jedes Jahr eigentlich vor einer unveränderten Situation steht. Das geht uns auch so. Wir wollen Kinderarmut sichtbar machen und in die öffentliche Diskussion einbringen. Und es gibt ja auch Ansätze, dass man sieht, dass Dinge vorankommen und Dinge auch funktionieren. Ich glaube, überall dort, wo in der Infrastruktur, also da, wo die Kinder sind, in der Kita oder in der Schule, wo die entsprechend ausgestattet werden, wo wir sehen, dass dort nicht nur mit den Kindern gearbeitet wird, sondern auch mit den Eltern gearbeitet wird, wo es niederschwellige Hilfsangebote gibt, dass dort auch wirklich was passiert und dass dort auch den Kindern sehr geholfen wird. Und ich wundere mich manchmal, warum in der Politik der Mut nicht so richtig gefasst wird, dass man das Thema mal grundständig anfasst. Ich erlebe sehr viel, da wird in Töpfen gedacht, ja, da ist doch das Land zuständig, dafür ist der Bund zuständig, dafür ist die Stadt zuständig, das differenziert sich dann aus. Die Maßnahmen greifen dann nicht so richtig ineinander, also das merkt man gerade, was die Schulen angeht. Es ist Landespolitik, ja, und die städtischen Angebote, die in Mannheim auch hervorragend sind, da bemüht man sich wirklich. Aber das greift nur sehr schwer ineinander, weil man hat da halt in Töpfen und Zuständigkeiten denkt. Und das sind so die Maßnahmen, die ich vermisse, wo ich eigentlich viele Ansätze sehe, wie es gut funktioniert. Übrigens auch die Bereitschaft der Gesellschaft, was zu tun, da bin ich gar nicht so pessimistisch. Für die Kinderfestbarkirche sammeln wir Jahr für Jahr 40.000 Euro ein. Das ist schon ein stolzer Betrag, das an Spenden einzusammeln. Und da geben viele Leute geben das wirklich gerne. Da sind Firmen dabei, wenn man mit ihnen spricht, wenn man sie auf die Kinderarmut aufmerksam macht, wenn man da mal ein bisschen tiefer reinguckt und nicht an den Vorurteilen hängen bleibt. Und ich glaube, wenn das jemand in die Hand nehmen würde und grundständig da ein System basteln würde, dass es da auch die gesellschaftliche Unterstützung und die Bereitschaft gäbe, dafür auch zum Beispiel sowas wie den Solidarzuschlag umzuwidmen.
Als ich eben sagte, Ihre Kinderfestpakete verstetigen, meinte ich es auch nicht ganz ernst, muss ich hinzugeben, weil Sie würden ja damit sozusagen in die Bresche springen. Und Sie haben jetzt auch schon angesprochen, einige Maßnahmen, wo Sie denken, da müsste man im Prinzip einen Systemwechsel einleiten. Was hilft also gegen Kinderarmut oder was könnte helfen?
Also ich finde zum Beispiel eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns wäre mal die erste politische Maßnahme, Maßnahme. Dann finde ich, eine Ganztagsbetreuung ist wichtig, gerade Alleinerziehende, die ja mit die Hauptbetroffenen sind. Bei denen liegt die Armutsrisikoquote, wie das genannt wird, von der Europäischen Union bei 42%. Also das heißt, von den Alleinerziehenden, meistens sind es ja Mütter, ist fast die Hälfte, wenn man die Dunkelziffer mitzählt, sicherlich über die Hälfte, im Hartz-IV-Bereich, das heißt deutlich im Armutsbereich. Da müsste eine Ganztagsbetreuung her, damit die Mütter sich aus dieser Armut durch Vollzeiterwerbstätigkeit herausarbeiten können. Dann wäre eine Gemeinschaftsschule wichtig, dass die Kinder zusammen länger lernen und nicht meistens nach dem vierten Schuljahr schon aussortiert werden. Diejenigen, die aus diesem Hartz-IV-Bereich, aus den Hartz-IV-Haushalten kommen, die werden dann in die Förderschule oder in die Hauptschule abgeschoben und die anderen haben Möglichkeiten, durch Bildung dann auch entsprechend natürlich Berufe zu ergreifen und ein bürgerliches Leben zu führen. Also da muss dafür gesorgt werden, dass alle gemeinsam länger sich entwickeln können und auch voneinander lernen können. Und ich finde, das Vierte, was ich nennen möchte, ist eine Grundsicherung, die anders aussieht als Hartz IV. Die muss armutsfest sein, die muss bedarfsdeckend sein, die muss repressionsfrei sein, das heißt ohne Sanktionen auskommen. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am 5. November über die Verfassungsgemäßheit oder Verfassungswidrigkeit von Sanktionen bei Hartz IV. Das wäre ganz wichtig, dass dieser Druck von den Familien genommen wird. Also der Druck, dass man Angst hat, sanktioniert zu werden, von dem wenigen Geld, das man erhält, noch Abzüge hinnehmen zu müssen. Und nur wenn diese Angstfreiheit gewährt wird, nur dann, denke ich, ist auch ein Leben in Würde möglich.
Herr Schneider, der Paritätische Gesamtverband, der fordert einen Rechtsanspruch auf Angebote in der Jugendarbeit. Was heißt das konkret?
Ja. Wir haben im sogenannten Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch 8, wie die Experten sagen, haben wir einen Paragraph 11 und da ist alles Mögliche geregelt, was Teilhabe befördern soll. Da steht dann drin Beratungsangebote, da stehen Maßnahmen, Geselligkeit, Jugendverbandsarbeit, Erholungsmaßnahmen, also alles Mögliche, was wirklich auch Teilhabe ist und was zum Teil ja durch dieses Bildungs- und Teilhabepaket auch angegangen werden soll. Es sind nur halt keine Rechtsansprüche. Das heißt, man kann es nicht einklagen, man kann nicht sagen, mein Kind soll mitmachen in der Jugendverband oder im Fußballverein oder soll musisch gebildet werden und da habe ich ein Recht drauf und das soll jetzt auch passieren und wenn das Kind arm ist, dann soll es auch die öffentliche Hand bezahlen. Das gibt's nicht. Und da sagen wir, wir werden erst wirklich weiterkommen, wenn wir hier einen einklagbaren Rechtsanspruch haben, der die Kommunen, die öffentlichen Träger auch in die Pflicht nimmt, wo sie wirklich nicht mehr ausweichen können. Wir haben das gesehen, als wir einen Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze eingeführt haben. Da hieß es am Anfang auch, das geht gar nicht, das kann man nicht machen, das wird die Kommunen völlig überfordern. Aber wir haben gesehen, wenn man erstmal einen Rechtsanspruch hat, dann kommen auch die Kindergartenplätze. Wir haben das gesehen bei den Kinderkrippen, wo wir gesagt haben, wenn der Rechtsanspruch erstmal da ist, dann entwickelt sich auch ein Angebot. Und siehe da, es ist dabei, sich zu entwickeln. Und wir sagen, jetzt ist Zeit, dass wir sagen, Rechtsanspruch auf Teilhabe, nicht mehr nur Kinderkrippen, nicht mehr nur Kindergärten, sondern wirklich Teilhabe auch der Jugendlichen und der Kids an all dem, was in der Kommune bereits da ist, seien es Jugendclubs, seien es Musikschulen oder da, wo nichts da ist, wo es dann halt geschaffen werden muss, wenn so ein Rechtsanspruch da ist. Das meinen wir damit. Und wir sind auch froh, dass auch der Arbeitsminister Hubertus Heil, der hat ja nicht nur den Begriff Kindergrundsicherung jetzt erstmalig in den Mund genommen, er hat sich auch für genau diesen Rechtsanspruch auf Teilhabe ausgesprochen, um Armut zu bekämpfen.
Herr Hartmann, wie sehen Sie das? Würde so ein Rechtsanspruch auf bestimmte Angebote die Situation verbessern?
Ja, also die Beispiele kann ich bestätigen, was jetzt gerade im Kita-Bereich mit den Ganztagesplätzen und so weiter passiert. Da passiert ein großer Schub, wenn es erstmal einen Rechtsanspruch gibt. Also ich könnte mir schon vorstellen, es geht ja dann immer auch darum, nicht nur so einen Rechtsanspruch zu definieren, sondern der schwere Schritt ist ja dann, das Geld bereitzustellen dafür. Und da muss dann umgeschichtet werden, da verändern sich Prioritäten. Und da würde ich mir schon wünschen, dass sich die Prioritäten da in die Richtung verändern, dass vor allen Dingen erst auch mal die Institutionen gestärkt werden, in denen Kinder sind.
Ja.
Dass dort gerade die musischen Angebote, also auch, dass man mal wegfahren kann und so weiter, das kann man wunderbar in der Schule, kann man das verwirklichen, kann in der Kita schon musische Angebote machen. Man kann dort auch den Eltern Angebote machen, also was Ernährung betrifft. Wir haben Kitas, die haben viele Nähmaschinen angeschafft, da werden gemeinsam Kleider genäht und solche Dinge. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel Gutes tun, wenn man diese aus den Kitas Familienzentren macht. Wenn man vielleicht die Schule jetzt nicht nur allein auf die Bildung fokussiert, sondern auch die soziale, die gesellschaftliche Verantwortung. So eine Schule ist immer auch ein Konzentrationspunkt im Quartier, hat immer auch was mit sozialem Zusammenleben zu tun, mit Miteinander und so weiter. Und da haben wir wirklich ein großes Pfund. Und wenn man das besser nutzen würde und da dann auch die Mittel zur Verfügung stellen würde, dann wird man schon ein großes, großes Stück weiterkommen.
Familienzentrum?
Also darf ich kurz ergänzen? Herr Hartmann hat ja völlig recht. Und das ist der entscheidende Punkt, den ich vielleicht auch nicht deutlich genug artikuliert habe. In dem Moment, wo der Rechtsanspruch da wäre, hätte man auch eine gewisse Sicherheit, dass die Infrastruktur geschont bleibt. Im Moment ist es so, in den Kommunen, wo wirklich bittere Not herrscht, nehmen wir mal die Kommunen im Ruhrgebiet, Oberhausen, Gelsenkirchen, Duisburg und andere, die wirklich völlig überschuldet sind, wo kann denn da noch gekürzt werden? Die kürzen bei den Leistungen, wo keine Rechtsansprüche da sind, und das ist meist die Jugendhilfe, das ist die Jugendarbeit, das sind die Jugendclubs, das ist all das, was Herr Hartmann gerade aufgezählt hat. Und um das zu sichern, um den Kämmerern zu sagen, so leicht geht das nicht, da gibt's jetzt auch Rechtsansprüche. Deswegen brauchen wir genau diese Gesetzesänderung, um dafür zu sorgen, dass die Mittel weiter zur Verfügung gestellt werden, wenn es mal hart kommt, hier nicht gleich gestrichen wird. Das ist das, was wir damit erreichen wollen.
Familienzentren könnte dann auch bedeuten, das ist eine Art Beratungszentrum dann auch, wo man im Prinzip, was jetzt sich alles so als Stückwerk darstellt, hier gibt es eine Leistung, dort ein Angebot, hier kann man einen Antrag stellen, dass man das dort zusammenführt.
Ja, in den Familienzentren, also in Mannheim nennt man das Eltern-Kind-Zentren oder es gibt die Drop-Ins zum Beispiel. Die Erziehungsberatung kommt dann in die Kita oder die Sozialarbeiter sind dann in der Kita ansprechbar. Und das ist einfach ein sehr niederschwelliges Angebot, wo man dann wirklich auch bessere Aussichten hat, dass die Dinge wahrgenommen werden und angegangen werden. Und das würde ich mir wirklich sehr viel mehr wünschen. Ich halte es für vielversprechend.
Niederschwellig ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, dass man unkompliziert auf Leute zugehen kann und umgekehrt auch zum Beispiel Leute, die in einer Jugendarbeit im Theater stecken oder in Musikschulen, Popakademie zum Beispiel, dass die auch Ansprechpartner haben.
Da gibt es ja Programme. Gibt es Programme, dass die in die Schulen kommen, die machen tolle Angebote, musische Angebote. Ein Projekt heißt Muse zum Beispiel, ein bundesweites Projekt oder von der Popakademie, vom Theater. Die haben ja alle Interesse auch an den jungen Leuten, haben auch ein soziales Interesse, wollen sich um das Zusammenleben in der Stadt kümmern. Nur im Moment müssen die Schulen das Geld irgendwie auftreiben und besorgen. Also die müssen es über die Spendenbasis oft finanzieren. Und das ist nicht immer möglich und nicht immer einfach. Und da könnte man, glaube ich, mit überschaubaren Mitteln viel bewirken. Und man könnte es vor allen Dingen relativ zügig machen, weil die Infrastruktur ist ja da.
Also wir halten fest, es gibt viele mögliche Lösungsansätze, aber wichtig ist vor allem ein Rechtsanspruch, höre ich bei Ihnen. Rechtsanspruch auf bestimmte Angebote in der Jugendarbeit. Wie sieht es aus mit einem Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung?
Naja, wir sind ja im Moment auf dem Weg, erstmal im Grundschulbereich eine Ganztagsbetreuung als Rechtsanspruch verankern zu wollen. Und es kommt auf die Ausgestaltung an. Wir sagen, es kann natürlich nicht sein, dass man hier Schule einfach mal fortschreibt in den Nachmittag hinein, sondern da müssen auch die entsprechenden Angebote hin, am besten zusammen mit den Jugendverbänden, zusammen mit allen, die ja ohnehin im Stadtteil tätig sind. Was wir uns immer wünschen, ist eine lebendige Bürgerschule und nicht eine Schule, die sich abkapselt und ihre Türen nach außen zumacht. Das ist das, was wir uns wünschen, was den Bereich der weiterführenden Schulen anbelangt. Da setzen wir uns sehr stark ein für diesen Anspruch. Nicht unbedingt, weil wir sagen, jedes Kind muss Nachmittag betreut werden, sondern weil wir sagen, jedes Kind braucht die gleichen schulischen Chancen. Und das klappt nur, wenn die Familie weitestgehend aus der Pflicht ist. Es ist ja im Moment so, viele kennen das aus ihrem privaten Bereich, wenn die Familie, gerade bei kleineren Kindern, nicht wirklich mitmacht in der Schule, dann wird es wirklich schwierig, eine Gymnasialempfehlung zu erreichen. Wenn man nicht also schaut, welche Hausaufgaben sind die ordentlich gemacht, sind die Hefte ordentlich geführt, achten wir ein bisschen als Eltern mit darauf, dass die Kinder sich auf die Klassenarbeiten vorbereiten. Und wenn ich mir vorstelle, sie haben als Eltern dazu gar nicht die Zeit, weil sie alleinerziehend sind, weil sie vielleicht Schichtdienst haben oder wenn hinzukommt, dass sie die Sprache vielleicht schlecht beherrschen, weil sie eben eingewandert sind und eine andere Muttersprache haben, dann hat dieses Kind ganz klar erstmal die schlechteren Chancen. Deswegen sagen wir, Lernen, Bildung, Schule hat in der Schule stattzufinden. Und wenn die Schule aus ist, dann muss auch mal Feierabend sein für das Kind und die Familie. Erst dann haben wir Chancengleichheit.
Was hilft gegen Kinderarmut in Deutschland? Sie haben, wie gesagt, Strategien und Lösungen auch benannt. Wie optimistisch sind Sie, dass wir in 10 Jahren vielleicht nicht mehr über dieses Thema sprechen müssen?
Das hängt sicher davon ab, wie der Druck auch auf die politisch Verantwortlichen ausgeübt wird. Also die Gesellschaft hat ja, so empfinde ich das, gerade gegenüber Kindern ein hohes Maß an Mitgefühl, an Empathie. Anderen Armen gegenüber übrigens ist man häufig weniger mitfühlend. Da sagt man, die sind ja selber schuld, die müssten mehr tun, die müssten selber erwerbstätig sein und hängen sich praktisch in die Hängematte des Sozialstaates. Aber bei den Kindern ist wenigstens gesamtgesellschaftlich das Bewusstsein da, dass die nicht verantwortlich sind für ihre soziale Misere, dass sie hineingeboren werden in eine Familie und da völlig hilflos und schuldlos sind. Und dann muss die Gesellschaft auch diese Verantwortung annehmen. Und ich glaube schon, dass in den letzten Jahren da schon ein stärkeres Bewusstsein geschaffen worden ist. Die Kinderarmut war, als ich angefangen habe vor 25 Jahren, in den frühen 90er Jahren, mich das erste Mal mit Kinderarmut auch wissenschaftlich zu beschäftigen. Damals sprach der Kollege Richard Hauser, Ende der 80er Jahre war das von einer Infantilisierung, also einer Verjüngung, einer Verkinderung der Armut, dass Kinder verstärkt von Armut betroffen waren und damit natürlich auch Familien, denn Kinder sind dann arm, wenn die Familie arm ist, meistens die Mütter arm sind. Seitdem ist, glaube ich, schon viel mehr an Bewusstsein entstanden, denn damals hat man sich mit dem Thema Armut, wenn überhaupt, nur in der Vorweihnachtszeit beschäftigt. Und ansonsten hat man gesagt, wir sind eine soziale Marktwirtschaft, wir sind eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft mit dem Begriff von Helmut Schelsky. Wir sind eigentlich eine Gesellschaft, in der es Armut und Reichtum in extremer Form gar nicht gibt. Damit hat man sich beruhigt, und zwar jahrzehntelang. Ich glaube, heute ist das Bewusstsein, dass die Gesellschaft sich zunehmend spaltet und natürlich auch im familiären Bereich bei den Kindern und Jugendlichen, so weit ausgeprägt, dass dieser Druck jetzt entstehen kann, dass hier die Maßnahmen, über die wir gesprochen haben, dann auch wirklich politisch umgesetzt werden.
Und wenn ich da noch was dazulegen darf, selbst wenn man die Empathie nicht aufbringt und das Ganze sehr betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich sieht, würde man gut darstellen können, dass sich das rechnet, wenn man diese Förderungsmaßnahmen, wenn man die auf die Wege bringt, weil wenn man sich mal ausrechnet, wenn man die Kinder tatsächlich in Biografien schickt und zulässt, die dann am Ende auch wieder in Hartz IV oder Ähnlichem landen würden, wenn man das mal ganz kühl rechnen würde, dann wäre jeder Euro, den man hier einsetzt mit einem Rechtsanspruch in die Infrastruktur und so weiter, wäre sehr gut investiert, weil man sich sehr, sehr viele Kosten später spart.
Na, ich denke mir, als Hauptgeschäftsführer eines großen Wohlfahrtsverbandes habe ich überhaupt keine Alternative zum Optimismus. Das gehört praktisch zu meiner Stellenbeschreibung. Oder um mit Camus zu sprechen, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Ich wollte noch ergänzen zu den betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Kosten. Es sind ja nicht nur diese Kosten, die da auf die Gesellschaft zukommen, wenn man die Armut nicht bekämpft und die Kinder ohne Perspektive lässt, sondern man hat natürlich dann auch mehr zu tun in der Gesellschaft mit Drogenmissbrauch, mit Kriminalität, mit Brutalität, weil nicht die Armen gewalttätig werden, sondern weil die Gesellschaft, die sich spaltet, automatisch ein hohes Maß an Konfliktpotenzial birgt. Und auch das spricht eigentlich dafür, Armut und Kinderarmut speziell zu bekämpfen, damit nicht die zukünftige Gesellschaft eine ist, die weniger demokratisch, weniger friedlich und weniger human ist. Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Motive für die Gesellschaft, dieses Problem anzupacken und zu lösen. Und ich hoffe, es passiert.
Schandfleck im Sozialstaat. Was hilft gegen Kinderarmut in Deutschland? Herzlichen Dank für die engagierte Diskussion an den Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Er hat aktuell auch ein neues Buch zum Thema Armut verfasst. Vielen Dank auch an Dekan Ralf Hartmann von der Evangelischen Kirche in Mannheim. Dort wird im Dezember wieder die Kindervesperkirche gestartet. Und an Dr. Ulrich Schneider, er ist Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands in Berlin. Am Mikrofon war Silke Arning.